Wir verfolgen ja nun schon seit geraumer Zeit ein ziemlich großes und sehr, sehr schönes Thema. Nämlich, dass wir im Namen Jesu bitten und dass wir das tun als solche, die wissen, die Hilfen sind schon da, sie liegen bereits vor, müssten im Glauben abgerufen werden. Und wir haben festgestellt in einigen Beiträgen, dass der Kern des Glaubens der ist, dass wir eben davon ausgehen, dass die Segnungen, alle Segnungen schon da sind und dass wir weniger bitten, sondern mehr einfordern. Das ist für jemanden, der das erstmalig hört, fast gotteslästerlich, aber nun ja, dann ist eben diese verstehbare Ansicht dadurch bedingt, dass man, dass derjenige, der so denkt, den biblischen Befund nicht kennt. Und der geht nämlich mehr vom aktiven Nehmen als vom Bitten aus. Und das ist logisch, das ist eindeutig und das ist sogar durch die biblische Wortwahl gesichert, wie wir gehört haben. Das Wort Bitten hat als Hauptbedeutung haben wollen, einfordern, verlangen. Tatsächlich. Und das haben wir untersucht seit Wochen und wir werden demnächst auch mal einen Beitrag aus der Schrift hören, wo wirklich Bitten im engsten Sinne des Wortes als Bitten verstanden wird. Das gibt's auch, habe ich auch gesagt, das ist auch möglich. Ja. Aber dennoch unter der Voraussetzung, dass das, was wir brauchen, da ist. Kommt demnächst. Wir haben festgestellt, dass hinter diesem Konzept, ganz kurze Wiederholung, eine Gesetzmäßigkeit liegt, die wir wirklich wissen müssen. Ihr Lieben, das, was wir neu als Gemeinde lernen wollen, werden wir nur dann praktizieren, wird nur in uns sitzen, wenn wir durch und durch den biblischen Beleg haben, dass das so richtig ist und nicht so eine ganz einseitige, fragwürdige Angelegenheit. Wir haben also den Schriftbeleg dafür gefunden, dass nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit dahinter, hinter diesem vorgelegten, eben kurz wiederholten Programm, dass dahinter ein Prinzip steht, auf das der Herr ganz, ganz genau bis in die letzten Feinheiten achtet, nämlich, dass die Erde den Menschenkindern gegeben ist. Ihr kennt das Wort, der Himmel ist ein Himmel des Herrn, aber die Erde ist den Menschenkindern gegeben. Und dass wir von Anfang an als Menschheit aufgefordert sind, die Erde zu bevölkern, sie zu beherrschen und sie ist uns anvertraut als unser Verantwortungsbereich und wir sollen Verwalter und Haushalter sein. Und das hat der Herr niemals zurückgenommen und das müsst ihr verstehen, das passt da mit hinein. Wenn ich so ganz stark herausstelle, dass wir auf dieser Erde in dem Kontext von allen unseren Handlungen, dass wir nicht immer Gott einladen, etwas tun zu wollen, sondern dass wir das, was Gott schon getan hat, durch Jesus am Kreuz, mit dem ganzen Erlösungsgut, was im Himmel ruht, dass wir das dann vom Himmel runterholen im Glauben und hier anwenden. Da ist der Hintergrund. Und wer das richtig geht, einmal so verstanden hat, der wird mit ganz anderer Ruhe und Überzeugung und Selbstverständlichkeit an das Werk gehen, so glauben zu wollen. Und auch, das ist mit eingeschlossen, nicht dabei in all den Schwierigkeiten selbst die Ärmel aufzukrempeln, um sich selbst zu helfen und selbst zu befreien, was auch nicht Gottes Wille ist, sondern sogar Sünde. Das sind schon ganz, ganz ungewöhnliche Grundprinzipien, von denen wir schon ein paar Mal gehört haben, das wissen wir alle, dass sie absolut nicht gewöhnlich und normal und üblich sind in dieser Welt, sonst nicht gedacht und verkündigt werden. Das Ganze gar anders. Unser Denken, unser Bewusstsein, alles, was wir tun und lassen auf dieser Erde, unterliegt dem weltlichen humanistischen Prinzip, nämlich, dass uns kein anderer hilft und dass wir die Ärmel aufkrempeln müssen, dass wir uns helfen müssen und dass wir uns durchsetzen müssen und dass wir unsere Überlegenheit beweisen müssen, dass wir uns anstrengen müssen, dass wir das, was wir haben an Verständnis, an Intelligenz, an Bildung und so weiter, dass wir das einbringen müssen, um uns auf diese Art und Weise vor dem Untergang oder im Konkurrenzkampf zu helfen. Das ist das durchgängige Prinzip, das wisst ihr. Aber bei Jesus ist es total anders. Das Interessante dabei ist, der Herr hält sich wirklich daran, minutiös, bis in die letzten Feinheiten. Das müssen wir wissen. Und der Herr will eben wirklich keine Selbstbefreiung mit all dem, was an Stress damit verbunden ist. Gott will wirksam werden auf uns, diese Erde, durch unseren Glauben. Die Auswirkungen sind sehr schön. All das, was uns das Wort Gottes so nahe legt, ist ein Ausdruck von Gottes Fürsorge und seiner Liebe und seiner Güte und seiner Freundlichkeit. Er ist ganz praktisch um uns besorgt. Deswegen eben auch schon die Vorkehrungen, die da sind, die zu ergreifen uns doch noch ganz schön schwerfällt. Seien wir ehrlich. Aber dennoch, es ist entspannend und es ist trostreich und sehr, sehr hilfreich und ermutigend und total hoffnunggebend, wenn wir sehen, das, was ich brauche, ist schon da. Diese Rahmensituation ist so wohltuend, sie ist so positiv, sie ist so aufbauend und sie schafft eine Atmosphäre von Erwartung, von Freude, von Glauben und froher Zuversicht. Wir gehen nicht mehr von dem Problem aus, das auch da ist, sondern wir sehen die Hilfe. Und wir können die Hilfe sehen, wenn wir das Wort Gottes studieren und wenn wir immer wieder lesen, es ist schon da, es ist schon da. Alles, was wir brauchen, ist für uns besorgt und liegt in der biblischen Beschreibung in der Vergangenheitsform vor. Das alles, ihr Lieben, schwingt dabei mit. Natürlich müssen wir dann diese Hilfe sehen und nehmen und mit Beharrlichkeit dranbleiben. Und so, ihr Lieben, können wir erstmal für uns und unsere eigenen Belange dranbleiben und Hilfe empfangen, aber auch, wie wir vor allem am letzten Sonntag festgestellt haben, für andere. Es gibt so etwas wie einen Fürglauben, das ist meine Wortschöpfung, eben darunter ist zu verstehen, dass wir als Fürbitter nicht in den Riss treten, das gilt immer noch, um dann in verzweifelten oder irgendwelchen anderen Bemühungen Gott zu bitten, dass er tätig werden möge, sondern wir setzen schon an bei dem, was an Schätzen im göttlichen Warenlager vorliegt. Dann sind wir selbst so eine Art Umschlagplatz für Bestätigung, für Segen und für Liebe. Und im Glauben ergreifen wir für die Menschen, das werden wir übrigens heute Abend machen, im Glauben ergreifen wir für die Menschen einfach die bereitliegenden Segnungen. Weil wir Jesus glauben und weil wir wissen, dass Jesus liebt und gerne Gutes tun will und weil wir wissen, dass auch die Segnungen für andere bereit liegen, haben wir es leicht und ergreifen diese Segnung. Wir machen es so wie Jesus etwa gegenüber Petrus oder Nathanael. Ich habe viele Mal von Petrus gesprochen. Das mag vielleicht schon abgegriffen sein, wie es immer noch unser Vorbild ist. Ja, wie Jesus vorging mit diesem labilen und stimmungsschwankungsreichen Mann, Simon, und ihm sagt, du, ich sehe in dir Stärke und Stabilität. Und das ist so stark da. Er saß im Himmel und hat es runtergeholt mit einer glaubenden Benennung. Sagt, du bist ab jetzt der Fels. Kennen wir. Aber wir sollten es umsetzen. Wir sollten so unsere ganze Umgebung segnen und erfüllen mit göttlichem Wohlwollen und aktiv aktivierten Glauben und Kräften, die wir runterholen. Aber Nathanael war der Mann, sehr kritisch bis sarkastisch, der sich alles und alle auf Abstand hielt, sehr, sehr skeptisch. Und als ihm dann jemand sagt, du, wir haben den Messias aus Nazareth gesehen, kam diese klassische, jetzt schon geflügelte Antwort, die sein ganzes Wesen zeigt, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Ihr Lieben, mit dieser Weltsicht, mit dieser Anschauung hat er so quasi alles mit Kritik und Distanz überzogen. Und der Herr sagt zu ihm, ein rechter Israelit, in dessen Herz kein Falsch ist. Und dann hat er noch eine weitere Reaktion im Sinne eines Wortes der Erkenntnis nachgeschoben und dieser Nathanael war überwunden. Also ich will damit sagen, wir haben erlebt, kennengelernt, das müssen wir noch praktizieren als Gemeinde, kündige ich jetzt schon an, ja, dass wir so eine Gottgewollte, in den richtigen Zusammenhang, in die richtige Nachbarschaft, Umgebung gestellte Personen sind, ja, die dafür sorgen sollen, dass in unserer Umgebung Wärme und Freundlichkeit und Wohlwollen zustande kommt. Nicht nur, dass wir in uns so über sie denken, sondern dass wir tatsächlich diese Regel, diese Haltung, dieses Denken, diese Eigenschaften, diese Attribute mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen und mit unseren Worten und Gebeten ihnen zusprechen, in sie hineinlegen. Versteht ihr, es ist zweierlei. Es ist eine Sache, dass ich von mir aus recht angenehm über die anderen denke, und etwas anderes, wenn ich etwas Gutes in sie schon hineinlege, vom Himmel hole, im Glauben hole. Und ich sag euch, das ist tödlich für das Reich des Teufels. Und diese Waffe, diese Liebeswaffe müssen wir gebrauchen. Wir sind ja also eine ganz, wie viele Mal habe ich es gesagt, also eine nette, liebe, engagierte Gemeinde, ja. Aber unsere Außenwirkungen, so von Mann zu Mann, Frau zu Frau, ist ziemlich bescheiden. Und der Herr will das. Ich bin ganz sicher. Ich muss viel mehr darüber reden, aber ich muss über andere Themen auch reden. Es gibt nicht so viele Sonntage, wo ich reden kann. Also ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Ja, aber ich mache es so. Ich mache es so, dass ich in der Woche zu euch predige. In der Woche. Wenn ihr nicht hier sitzt, irgendwo, hole ich die Segen runter. Manchmal so mit Namensnennung, manchmal mit Blick auf ein Gesicht, das ich vor mir sehe, und manchmal kollektiv. Und genau das sollten wir auch tun für unsere Umgebung, ihr Lieben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein missionarisches Potenzial in uns ist, ja. Diese vereinten Glaubensliebeskräfte, ja, die in uns sind und die wir rausgeben sollen. Wenn wir solche Personen sind, dass wir nicht nur Leute anpredigen, sondern dass wir Segen zusprechen, also auch natürlich so, dass wir es nicht regelrecht in ihrer Gegenwart machen. Hier mit irgendeinem wildfremden oder halbfremden Menschen, hiermit spreche ich dir göttliche Qualitäten zu. Nicht so, auf gar keinen Fall. I bewahren, bloß nicht. Nein, das machst du zu Hause. Aber wenn du vor der Person stehst, ja, dann bist du still. Einfach so ein Segensbolzen, ja. Du strahlst die Menschen an. Du bist voller Wohlwollen, voller Freude, voller Nachgiebigkeit, voller Segen, voller Liebe. Und dazu hast du dann 24 mal 7 Stunden Zeit in der Woche, um das zu Hause in Ruhe vorzubereiten. Okay, das war alles Wiederholung. Ich wollte dann nur sagen, damit ihr auf den versteht, worum es heute geht und wie dir ein gewisser Kontrast ist. All das, ihr Lieben, was wir so tun, also auch im Umgang mit Menschen, wenn wir an sie denken, wenn wir sie sehen, wenn wir Kontakte haben, wenn wir die Tageszeitung zum Beispiel lesen, da sollten ununterbrochen solche Regungen kommen. All das ist schön. Diese Lebensweise, wie man eigene Probleme und Fremdprobleme überwindet im Hinblick darauf, dass man das ständig vor Augen hat, das kann man trainieren. Ich muss euch das sagen, das trainiere ich wirklich. Irgendwie muss ich euch das auch vermitteln. Ihr sollt nicht denken, dass ich hier von vorne Dinge herunterpredige, die mir alle wohl bekannt sind seit langem, über die ich alle erobert habe, über denen ich stehe. Das stimmt einfach nicht. Ja, das sind Dinge, die mich selbst ansprechen. Ja, die bewegen mich. Ihr sollt wissen, dass ich von meinen Predigten maximal bewegt bin. Ja, in dem richtigen Sinne bitte. Ja, nicht, dass ich stolz auf sie bin, sondern dass das, was ich dabei herausbuddle aus dem Wort, ja, Das geht mir nach und das bewegt mich. Und so zu Hause erlebe ich das ganz stark, wie das angenehm ist, wie das irgendwie locker ist, wie das einen positiven Aspekt und Atmosphäre und Ambiente in uns bewirkt und begründet. Ja, das macht Spaß, das ist erfreulich. Wir fangen nicht beim Problem an, wir sehen die Segnungen. So weit bis jetzt. Und nun kommt heute zum selben Thema etwas mit einem deutlich anderen Akzent. Es bleibt das Thema, aber etwas was anders. Ich will es so einführen, dass ich die Frage stelle, die längst aufgetaucht sein müsste bei euch. Wird es dann immer so sein, dass du sagst, okay, das gefällt mir schon. So, das ist alles irgendwie stichhaltig und logisch. Und ich kann mir das vorstellen, ich habe es vielleicht fast selbst schon erlebt, es betet sich anders im Glauben. Aber wird es immer so sein? Kann es dir einmal anders sein? Gibt es nicht auch in der Schrift Hinweise darauf, dass es manchmal Notwendigkeiten gibt, zu flehen, ernsthaft zu beten? Und wenn es einen solchen Nachweis gibt, dass man fleht, dann würde doch der nächste Satz bedeuten, also ist es nicht durchgehend so, dass man immer nur holt. Manchmal muss man so dringlich sein und den Herrn bearbeiten. Und damit könnte man sagen, wirst du vielleicht sagen, ist dein schönes Konzept an dieser Stelle irgendwo zu Ende und bricht ab? Und darauf antworte ich, ja, es gibt wirklich die Notwendigkeit zu flehen. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann doch dazu kommt, dass man bitten muss. Es gibt eine solche Botschaft von intensivem Beten, aber sie besagt interessanterweise nicht, dass wir mit unserem Flehen Gottes Haltung und Willigkeit verändern sollen und können. Er, der Herr, muss nicht geneigt gemacht werden. Die notwendigen Veränderungen müssen auf unserer Seite stattfinden. Und damit habe ich die Passage aus Lukas 18 vorbereitet, die erkennt die Geschichte von dem ungerechten Richter und der bittenden Witwe. Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Er sagte ihnen aber, Jesus, ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten, hier steht nicht bitten, sondern beten, ist ein anderes Wort, nicht Altäo, und nicht ermatten sollten. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Irgendein Widersacher, der nicht weiter beschrieben wird. Und eine Zeit lang wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Also das muss eine recht rabiate Frau in dem Gleichnis gewesen sein, nicht? Das müssen wir mit einer gewissen Bewusstheit so schon entgegennehmen. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Das ist das Ende des Gleichnisses. Jetzt kommt die Auslegung. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, Jesus also, wenn er kommt, und er ist längst gekommen, ist jetzt nicht das Ende der Zeiten gemeint, sondern das Kommen durch den Heiligen Geist nach Pfingsten, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Also Jesus vergleicht in diesem Gleichnis tatsächlich seinen geliebten Vater, Gott im Himmel, mit einem ungerechten Richter. Was er natürlich nicht ist, gar keine Frage. Er ist das ganze Gegenteil. Er ist voll von Gerechtigkeit und voll von liebevollen mit Motiven und Erbarmen und Gnade und Güte. Aber weswegen nun dieses Gleichnis? Was will Jesus uns lehren? Die Antwort ist ganz eindeutig. Wenn wir Hilfe brauchen, Hilfe in ganz schwierigen Situationen, wenn wir sie wirklich erfahren wollen, sichtbar erfahren wollen, dann müssen die Verhältnisse auf beiden Seiten intakt sein und richtig sein. Auf der Seite Gottes und auf unserer Seite. Auf Gottes Seite ist trotz dieses Gleichnisses totale Willigkeit gegeben. Das Gleichnis handelt nicht über Gott, sondern über uns. Aber auf unserer Seite muss eine bestimmte Haltung vorliegen, die man auch Flehen nennen könnte. Ich gebe zu, das Wort Flehen steht in diesem ganzen Schrifttext nicht, aber Flehen, Beharrlichkeit, Ausdauer und kühne Unerschrockenheit. Also Gottes Beitrag ist ganz klar, er ist der Gebende und unser Beitrag wird hier beschrieben. Alle Zeit beten, in diesem Fall nicht bitten, sondern beten, nicht müde werden, nicht ablassen, gegen Widerstand, tatsächlichen oder scheinbaren Widerstand angehen und dabei bedrängend und attackierend beten. Muss ich schon formulieren, das ist einfach die Mitte des Gleichnisses, wird von uns erwartet. Und dann noch ein Hauptpunkt, die Hauptsache. Beten mit einer bestimmten Kernaussage und einer bestimmten Art des Vorgehens. Nicht nur schreien, nicht nur drängen, nicht nur flehen, nicht nur offensiv sein, nicht nur fordern, nicht nur haben wollen. Das ist alles drin, gar keine Frage. Aber dann als Hauptpunkt, das ist ganz, ganz wichtig, wir müssen wissen, dass wir Rechte haben. Und dass wir darauf pochen und dass wir sie einfordern mit aller Dringlichkeit. Das ist die Mitte des Gleichnisses und das ist die Mitte der Lehre. Das will der Herr. Dringlich sein, Hingabe, aber auch wissen, wir haben Rechte. Wir haben die Rechte wirklich, sie sind jetzt da. Wir haben nicht nur einen Besitz, nicht nur Hilfen in irgendeiner Vorform von dinglichen Hilfen und charakterlichen Hilfen und sozialen Hilfen und so weiter und so weiter. Wir haben auch ein Recht darauf. Wir haben es jetzt schon. Viermal erscheint dieser Begriff als Schlüsselbegriff in den Worten des Herrn. Viermal. Dieses Gleichnis hat eine ganz, ganz große Aussage, nämlich die, wir sollen von unseren Rechten ausgehen. Das ist der Punkt. Wir sollen die Rechte durchsetzen und sie scheinbar gegen Widerstand durchsetzen. Und es gibt einen gewissen Widerstand, der allein dadurch bestimmt oder gegeben sein kann, dass Gott zunächst einmal nicht antwortet. Denkt an das Beispiel von der syrophönizischen Frau, von der wir vor 2-3 Wochen ungefähr gehört haben. Der Herr hat dieser Frau nicht sofort mit ihrem ersten Gebet und Bitten ihren Willen getan, nämlich ihre Tochter freizusetzen von einer dämonischen Kraft. Der hat sie auflaufen lassen, aber nicht aus Willkür. Dahinter steht ein göttlich-pädagogisches Bemühen, nämlich in seiner Antwort, sie herauszufordern, zu immer stärkeren Glauben, nicht zwischendurch aufzugeben, sondern noch nachzusetzen, immer noch nachzusetzen, ihr Lieben. Und so ist dieser Widerstand, den wir erleben, einfach nur in der Gestalt, dass zunächst nichts passiert. Er ist so zu verstehen, dass der Herr dahinter steht mit einem ganz leidenschaftlichen Bemühen und mit der Anfrage, du, halte durch, ich brauche noch mehr von dir, ich brauche wirklich deinen Glauben, setze drauf, schau auf mich, schau auf meine Worte, bleib dran, fordere mehr, du hast Rechte. Ihr Lieben, das sind ganz und gar ungewöhnliche Worte. Und wenn man damit in die breite Öffentlichkeit gehen würde, ich denke, das würde uns nicht sonderlich gut bekommen, weil eine solche kollektive Abwehr, ein solcher Überschwang an dagegen gerichteten Anschauungen, Gefühle und Stimmungen und Überzeugungen da sind, das entspricht einfach nicht dem, was so draußen gedacht wird, auch was sonst meinetwegen allgemein christlich nicht gedacht wird. Aber wir haben uns ja abgekehrt davon. Wir wollen ja unbedingt mit dem Herrn intensiv leben. Wir wollen seine Hand erleben. Wir wollen seine Liebe erfahren. Wir wollen die notwendigen, nicht überflüssigen, notwendige Wunder und Zeichen erleben. Nicht wahr? Wirklich. Und wir sind uns auch sicher, das hat nichts mit Wundertätigkeit zu tun, ja? Also ich weiß in meinem Leben und im Leben dieser Gemeinde einige Dinge, die wirklich verändert werden müssen. Unbedingt, unbedingt. Und ich lasse mir von keinem ein- oder rausreden, dass das wundersüchtig sei. Absolut nicht. Nein, ich weiß einfach, unser Herr hat ein Reich hinterlassen, das Reich Gottes, das aus Kraft und Wundern, vor allem aus Liebe und Gnade besteht. Und ihr Lieben, so stellen wir fest, dass wir aufgefordert werden, in einer bestimmten, fairen, dringlichen, hochanständigen, glaubensvollen Weise den Herrn zu bedrängen, wodurch wir ihn ehren. Wenn Gott sieht, dass wir sein Denken übernommen haben, wenn wir auf der Höhe seiner Worte uns bewegen, dass wir im Anbetracht von wirklichen Problemen dann unseren Glauben ausdrücken mit dem Verweis auf Rechte. Das gefällt dem Herrn. Das ist Glaube pur. Und noch einmal, das ist etwas, was durch und durch fair sein kann. Glauben, dringliches Beten, wenn ihr wollt, flehen im Glauben auf dieser Ebene, ist eben nicht das, was es sonst auf der Erde sein würde, nämlich ein Weinen, ein Klagen, ein Jammern, ein Anklagen. Ich glaube, es ist mit irdischer Sicht und Ausstattung nicht möglich, so intensiv zu Gott zu kommen, wie hier von Jesus uns vorgestellt, ohne diese Anteile von Vorbehalt und Anklage und Anschuldigung und Jammern und Negativität in sich zu haben. Aber wir leben anders. Wir können das, mit dem Herrn können wir das, dass wir voller Glauben, voller Liebe, voller innerster Beziehung zu ihm kommen und ihn dennoch bedrängen, weil er uns einlädt, ihn zu bedrängen und das tun mit unserem Glauben im Hinblick auf von ihm uns zugestandene Rechte. Könnt ihr darauf Amen sagen? Klingt ein bisschen kompliziert, aber der Herr erwartet von seiner Gemeinde, dass sie das fertig kriegt, ja? Dass sie liebt und glaubt und dennoch Rechte anmeldet. Finde ich toll. Immer wieder dasselbe, das Evangelium bringt uns Dinge, die woanders nicht zu finden sind. Ja, ihr Lieben, das Reich Gottes, Jesus mit seinem Evangelium, bringt uns Rechte. Kindschaftsrechte, Reich Gottes Rechte, etwa derart. Wenn wir jetzt zum Beispiel das tolle Zentrum da oben im Norden vollenden und wir jetzt wirklich in der Bedrohung sind etwa mit Finanzen, dann können wir sagen, Herr, es ist eigentlich deine Sache. Weil wir dir Vertrauen geben, wir was wir haben, was wir können, aber das Entscheidende muss von dir kommen. Oder wenn unsere Gottesdienste gesegnet sein sollen, dann sagen wir, Herr, es geht nicht mit unserer eigenen Kraft. Da muss von dir was dazu kommen. Es ist deine Angelegenheit. Also Reich Gottes äußert sich auch so. Und Reich Gottes äußert sich darin, dass wir Schutzrechte haben und Autoritätsrechte haben. Wir haben das Recht, Autorität zu beanspruchen. Eigentlich ist sie schon längst da, müssen es nur wissen. Autorität über den Feind, nicht über Menschen, auf gar keinen Fall über Menschen, über den Feind, über sein System, über sein Reich. Insofern sogar auch über das weltliche System dieser Erde. Sollen wir haben, sollen wir nutzen. Wir haben Rechte. Und wenn wir das nicht wissen, ihr Lieben, dann sind wir ein Spielball der Umstände. Und du in deinem persönlichen Leben bist ein Spielball der umgebenden Verhältnisse und des Kräftespiels, was bei dir vorliegt. Das ist nicht würdevoll. Du hast auch ein Recht auf Würde, Hörer. Und nun, ihr Lieben, es wird uns gesagt, dass wir Tag und Nacht in solchen schweren Fällen zum Herrn kommen sollen und mit dem Verweis auf unsere Rechte zu ihm rufen und schreien sollen. Tag und Nacht. Wisst ihr, ich glaube, dass der Normalfall, wie wir mit den Schätzen umgehen, die im Himmel sind, dass der ist, den wir am Anfang der Verkündung gehört haben. Und dass das, was wir hier so vorgelegt bekommen, die Ausnahmen sind. Vielleicht 5 oder 10% aller Fälle, wahrscheinlich viel weniger noch. Und das ist das andere, dieser doch irgendwie schöne, leichtere, sympathische, glaubensvolle, vom Sieg bestimmte Weg ist, mit einer gewissen Lockerheit, den wir, wie wir ihn bis jetzt gesehen haben. Es gilt immer noch. Aber es gibt zwischendurch Situationen, und zwar bei jedem unter uns. Irgendwann zwischendurch. Als dann Ausnahmezeiten, wo sich Probleme verdichten und kumulieren und zusammendrängen und sich über uns werfen wollen und auftürmen wollen. Und in diesen Zeiten, ihr Lieben, müssen wir das Wort kennen und beherzigen. In diesen Zeiten. Ja, und dann sagt der Herr, hört das, jetzt wird sehr positiv. Wenn du in einer solchen schwierigen Situation bist und du kommst Tag und Nacht glaubend voll, der Herr nennt das Glauben, ja, das ist Glauben. Habt ihr es noch in Erinnerung? Wie am Schluss sagt, aber wenn des Menschensohn wiederkommt, wird er diesen, den Glauben finden auf Erden. Das ist Glauben, das ist Glauben, das ist Glauben. Aber nun, ihr Lieben, wenn wir in ganz schweren Zeiten, die hin und wieder mal vorkommen, persönlich und auch vielleicht in einer Gemeinde, und vielleicht sind unter uns so 10 oder 5 oder 20% derer, die hier sind, gerade in einer solchen Phase, wenn wir dann so zum Herrn gehen und dann auch wirklich für eine bestimmte, vielleicht kürzere Zeit, Tag und Nacht so zu ihm rufen, sollt ihr wissen, wenn das der Fall ist, dass der Herr ohne Verzug, andere Übersetzung, in Kürze antwortet. Das ohne Verzug gilt nur für diesen vorgestellten Fall und diese Reaktion. Und damit will ich euch ermutigen. Es ist möglich, ich meine, ich habe es in den letzten Tagen auch wieder gerade im Rahmen meines eigenen Lernverhaltens, ja, das ein wenig praktiziert und vielleicht etwas mehr als ein wenig. Es ist möglich, in bestimmten Situationen so wirklich zum Herrn zu gehen. Nicht Wochen, nicht Monate, nicht Jahre lang, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Für diese Verhältnisse gelten die anderen Regeln. Aber die unter uns, die jetzt drin sind und ihr alle, die eines Tages reinkommt, in solche ganz schwierigen Situationen, ihr sollt wissen, da gibt es diese Steigerung von Erfahrung der Durchhilfe Gottes. Steigerung insofern, dass nicht eines Tages die ganz hässlichen, schwierigen Verhältnisse sich doch so auslaufen und milder werden. Man hat sich daran gewöhnt und man nimmt es nicht mehr so ernst, aber im Prinzip ist dasselbe noch geblieben. Irgendwie kann man es im Laufe der Monate und Jahre doch bewältigen. Das ist nicht gemeint, sondern gemeint ist, dass der Herr ziemlich abrupt, ziemlich massiv, ohne Verzug in Kürze reagiert. Das ist sehr ermutigend. Und ihr habt es hoffentlich richtig verstanden. Das sind besondere Zeiten und dann müssen besondere Maßnahmen ran. Und all das nennt der Herr Glauben. Ohne Klagen, ohne Verzweiflung, ohne Sorgen, ohne Angst, mit großer Dringlichkeit in Verweis auf die Rechte Tag und Nacht zu ihm kommen. Du wachst um 2 Uhr auf, irgendwie von bestimmten Sorgen, Ängsten getrieben. Du denkst an das Wort, du rufst zum Herrn, sagst, Herr, ich möchte dir sagen, ich weiß es immer noch, höre, ich habe meine Rechte, ich habe meine Rechte, ich will raus. Du wachst um 4 Uhr auf, dasselbe, du wachst um 6 Uhr auf oder stehst dann schon auf, machst dasselbe, über den Tag verteilt, in kurzen, aber heftigen geistlichen Attacken, wenn ich mal so sagen darf, gehst du zum Herrn. Ja? Und dein Denken ist dabei nicht von Klagen und Angst und Jammer bestimmt, sondern von dem Wissen, in Kürze kommt die Hilfe. Die Hilfe kommt wirklich. Halleluja, die Hilfe kommt. Das ist so gemeint, ihr Lieben. Also, wenn ich es mal so ausdrücken darf, es gibt die Glaubenslebensweise A, wie in den letzten Wochen vorgestellt und am Anfang dieser Predigt kurz genannt, die Normalsituation,
mit einer gewissen Beschwingtheit und Freude und Überzeugtheit und Leichtigkeit. Und wir gehen von dem Sieg aus, wir gehen von den Segen aus und empfangen sie auch. Wir werden nicht niedergedrückt, nicht von Sorgen geplagt, was dann erst recht die Glaubensfähigkeit erschwert, sondern es ist eben anders. Und es gibt dann den Glauben B, der eigentlich dieselben Prinzipien enthält, nur dass wir dann auch anziehen. Und zwar so anziehen, ihr Lieben, das ist interessant, achtet ganz genau, wie es gemeint ist. Ja? So anziehen, dass wir den Sorgenbildern, den Fantasien in uns, die alles verlängern und verstärken und dich schon im Gefängnis sehen oder auf der Intensivstation oder unterm Grab oder sonst wo, dass wir ihnen nicht Raum geben, sondern wir, wie ein Libero, gehen wir da ganz massiv stoppend dazwischen und sagen, nein, nicht so, ich werde in Kürze den Segen des Herrn, die Hilfe des Himmels erleben, ja, ich kenne meine Rechte, und dann musst du wahrscheinlich mit Lukas 18 aufgeschlagen auf deinem Schreibtisch oder auf deinem Nachttisch oder in deinem Kopf im Herzen habend herumlaufen, aber den Herrn beim Wort nehmen, ihr Lieben. Das ist gemeint. Und am Schluss sagt er dann noch, und meint ihr, ob der Herr dann auf Erden, wenn er wiederkommt, diesen Glauben findet? Achtet auf das Wort Erden. Das ist wiederum diese Anspielung auf die vorhin genannte Gesetzmäßigkeit, mit der er sagen will, wir haben eine grundsätzliche Berufung, hier unter irdischen Verhältnissen auf Erden zu herrschen, im Glauben unserer Macht, unserer Überlegenheit durch Jesus zu beweisen, indem wir auf Recht zurückgreifen. Geht's nicht euch auch so, dass ihr, wenn ihr das alles so seht, merkt, Segnung im Himmel zu haben, ist schön. Zu wissen, sie sind da, ist schön. Aber ein Recht auf Zugriff zu haben, ist noch stärker. Da müsste eigentlich, wenn wir es einmal bejaht haben, das letzte bisschen von Verurteilung und Verdammungsgefühle und Selbstbezichtigung von dir weichen. Das ist ja das, was wir zu bekämpfen haben, aufgrund unserer immer noch vorhandenen humanistischen Prägung, dass man sagt, und dass in uns solche Gefühle aufstehen, die sagen, so darf man mit Gott nicht reden, das schickt sich einfach nicht, das gehört sich nicht. Das ist ja ganz andere, der große, der ehrwürdige Gott. Wir müssten mit niedergeschlagenen Augen, am besten auf den Knien herangehend, mit ihm reden und ihm nahen. Ihr Lieben, das sind vielleicht nicht in dieser Heftigkeit mehr, hoffentlich nicht mehr, aber das sind irgendwo mindestens noch in Ansätzen, die Gefühle und die Regungen, die uns bestimmen, und die müssen wir töten. Ihr Lieben, das Wort Gottes sagt, dass wir mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade gehen sollen. Wieder ein herrlicher Gegensatz, der auf dieser Erde nicht möglich ist, aber bei uns ist er möglich. Du sollst mit freimütig zum Thron der Gnade gehen. Nicht winselnd, weil es das Wort Gnade drin vorkommt. Hör, du hast ein Recht auf Gnade. Gnade selbst ist Gnade, ja. Aber der Zugang zur Gnade ist durch ein Recht dir verbrieft. Halleluja. Lass uns mal einmal Amen sagen oder irgendwas oder auf die Stühle steigen oder sonst etwas machen. Aber eben, es ist ganz, ganz wichtig. Ihr könnt auf die Stühle steigen. In wenigen Wochen, ihr Lieben, werden die alle neu bezogen. Ja, Halleluja. 150 oder 200 Stück davon sind schon abgerieben. Vielleicht sitzt du auf einem irgendwo im hinteren Bereich. Schau mal nach, ob es rau ist. Ja, irgendwo, ja. Ja. Hör zu, ja, jetzt können wir endlich mal, später können wir nicht mehr, ja. Ihr Lieben, wir müssen das registrieren. Wir sind gut ausgestattet. Halleluja. Okay, preis dem Herrn. Jetzt noch 3 Sonderfälle, mindestens 1 oder 2 Sonderfälle, damit es irgendwie klar wird. Du musst die Rechte kennen. Rechte sind zugestandene Qualitäten, die dein Leben verändern, sind zugestandene Ermöglichungen, Befähigungen, Ermächtigungen und Ausstattungen. Ermöglichungen, Befähigungen, Ermächtigungen und Ausstattungen. Sonderfall 1. Du bist gläubig, bist in einer Familie, sagen wir mal, einige von deiner Familie sind gläubig, einer oder einige andere nicht. Du kannst das Beispiel in deinem Sinne verlängern. Das stimmt dich traurig, Vielleicht bist du sogar alleine. Der Einzige, der gläubig ist. Und du möchtest sie alle beim Herrn haben. Und du siehst keinen echten Ansatz. Geschlossene Front von Ablehnung. Die sagen so, bist in einer Sekte. Kennen wir doch alles. Ja. Ihr Lieben, selbst wenn jemand in der Landeskirche ist, hört ihr, und die Landeskirche wird von einem gläubigen Pfarrer geleitet und sagen wir sogar erst geistgetauft, ja, dann sagen die Angehörigen der Menschen, die dorthin gehen, der ist in einer Sekte. Das ist also gar nicht kirchenbezogen oder denominationsbezogen. Ja. Man muss nur engagiert sein, nur glauben und du bist ein Sektierer von derer Sicht her. Okay, so und so ähnlich ist der Befund. Die Ausgangssituation. Und wenn du das so siehst und über Jahre siehst, dann kommt dir jeder Glaube abhanden. Und du sagst dich, wie soll ich da durchkommen? Höre, mach sie folgt. Auch wenn du verletzt bist, ausgenutzt worden bist, auch wenn die anderen gemein waren gegen dich, du machst es wie folgt. Wir haben es am letzten Sonntag bei Paulus gelernt, wie er die Korinther behandelt hatte, die ihn wirklich diffamiert haben und die gemein waren und in der Sünde waren. Aber du holst vom Herrn, in den du hinschaust, die Segnungen für den Rest der Familie. Du holst ihn. Weswegen? Jetzt kommt das Recht. Gott denkt in Familien. Er denkt nicht in Einzelpersonen, er denkt in Familien. Er denkt so, es gibt es einen wiedergeborenen, lebendigen Nachfolger in einer Familie, dann hätte der und dann hat er ohne Konjunktiv, wenn er mit dem Herrn rechnet und geht, alle Voraussetzungen, um auf irgendeinen Weg, irgendwie und irgendwann, aber dann faktisch am Ende doch, die Familie zum Herrn zu führen. Das ist gemeint. Halleluja. Das gilt für alle, für diejenigen unter uns, die genau in dem Problem sind. Du sollst das wissen. Es gibt ein Recht darauf, dass der Herr die ganze Familie, wenn du drin bist und wiedergeboren bist, die ganze Familie zu sich zieht. Wie machst du das? Du nimmst den Glauben an deinen Herrn und du verlängerst ihn. Erstmal empfängst du Segnung für dich, Wohlergehen für dich, Freude für dich, Gnade für dich. Frei sein für dich. Und du verlängerst das und du segnest so die anderen. Du sprichst innerlich in deiner eigenen Wohnung, in Entfernung von dem Rest der Familie. Du sprichst Segnung aus. Du siehst sie verändert. Du sprichst das hinein. Du holst Gottes Eigenschaften heraus vom Himmel und setzt sie hinein in die Familie. Du siehst das mit deinen Augen, wie sie nach und nach zum Herrn kommen, zum Vater kommen. Du lobst den Herrn, du ehrst ihn und du segnest sie. Das machst du. Und dann geschieht etwas. Erstmal ganz allmählich und locker. Noch nicht ganz gewaltig. Es ist nicht so, dass sie gleich alle zu Boden gehen, von Sünde überführt werden und zum Herrn schreien und dich anrufen und sagen, wie kann ich einen gnädigen Gott bekommen? So nicht. So leider noch nicht. Aber es tut sich was in ihrem Herzen. Und auch in deinem Herzen, und dann kommt ein Teil, den ich noch ein wenig mehr ausführen werde, wo der Herr dir sagt, hör mal zu, an dem Problem deiner Familie bist auch du ein wenig beteiligt. Deine hochmütige und hochfahrende Art. Vielleicht wie du nach deiner Bekehrung der Familie begegnet bist. Deine arrogante Art oder total andere Fehler, im total anderen Bereich, ja, sie stehen noch zwischen dir und der Familie und sogar auch dir und mir und der Familie. Du musst da anders werden. Und weil du in dem ganzen Prozess schon eine starke Veränderung und Auflockerung erfahren hast, weil Gott dir näher gekommen ist, wirst du imstande sein. Und du wirst die göttliche Größe entwickeln, dass du nicht nur Segnungen holst für dich und für andere, sondern mitten in dem Prozess paradoxerweise und gar nicht mal mit Entsetzen, aber mit deutlicher Wahrnehmung erlebst, wie bei dir einige echte charakterliche Schwächen sind.
wie Josef, der das auch merkte und der nicht sein Leben lang immer nur schmollte und grollte, wie kann meine Familie so gemein sein? Wie haben sie mich verraten? So was Viehisches an Verhalten ist unbeschreiblich. Nein, nein, nein. Du wirst ähnlich wie Josef sagen, Herr, ich danke dir, dass ich segnen kann, aber mir scheint, ich brauche auch einen Segen, aber auch eine andere Art von Segen. Herr, meine arrogante, überhebliche, wissende, distanzierte, selbstmitleidige Art wird mir deutlich. Ich habe sie nie so wahrgenommen. Hin und wieder habe ich gespürt, da ist etwas dran an mir. Ich könnte etwas besser leben, aber jetzt merke ich das deutlich. Und wir sagen, Herr, hilf mir, befreie mich davon. Und du bekennst das an Schuld. Und dann holst du die entsprechende Charaktersegnung runter. Statt Selbstmitleid, Hingabe. Statt Aggressivität, Sanftmut. Und so weiter und so weiter. Und du bekommst das. Und indem du das bekommst und erlebst, ja, werden deine Segnungen für die Familie, die geht's hier immer noch, ja, sie werden verstärkt. Sie bekommen eine Kraft, einen Tiefgang. Und du wirst erleben, wie sich etwas verändert in deinem Leben. Ihr Lieben, das sind Dinge, die ich selbst auch erlebe. Habe. Drittes Bekenntnis im Laufe der Predigt über mich, ihr Lieben. Das ist notwendig. Das ist notwendig. Und wenn du dann so verändert wirst, so sanft, weich, freundlich, aber männlich bist, oder wenn du willst, als Frau weiblich bist, ja, wenn du das so erlebst, ja, du, deine Maßnahmen erleben eine Steigerung an Effektivität, die gewaltig ist. Und so kommt die Familie zu dir. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ganz, ganz schnell, Finanzen. Mit Finanzen umgehen. Da gibt es zwei Bereiche. Erstens, dass du zu wenig verdienst und zweitens, dass du gar nichts verdienst, weil du arbeitslos bist. Weil du arbeitslos bist. Du bekommst Geld, preis dem Herrn, wir haben ein tolles soziales Netz, aber wir wissen es ganz genau, das muss ich nicht weiter ausführen, auch wenn es wirklich toll ist und einzigartig ist, es reicht einfach im normalen Fall nicht aus. Und meinetwegen gibt es eine Steigerung oder eine Kombination von beiden, wie auch immer. Der Herr will dir sagen, du sollst auf der Ebene dieser Dringlichkeit, das ist jetzt das Thema, ja, zu ihm gehen. Nicht klagend, nicht jammernd, auch nicht auf die Umstände sehen, auf dein Alter und darauf, dass du einen Beruf erlernt hast, der heute gar nicht mehr gewünscht und angezeigt ist. Auch nicht auf die Statistik, auch nicht auf andere Umstände. Du sollst hinter rechts, hinter links sehen, sondern du sagst dem Herrn, Herr, ich hab's heute gehört. Ich hab's gehört. Ja? Ich übernehme in dieser positiven Weise, voller Dringlichkeit, voller Hingabe, mit aller Power. Und auch mit deiner Nachhilfe, Herr, ich brauche da unbedingt deine Hilfe. Ich kenne mich ja doch, nach 2 Tagen bin ich erschlafft. Ja. Ich brauch wirklich deine Unterstützung. Ich will diese Kühnheit, diese kühne Unverdrossenheit, diese Klarheit, diese Eindeutigkeit, ich will das haben und ich hole mir meine Rechte. Ich habe ein Recht auf Arbeit, von dem in diesen Jahren die Rede ist, ob es in die Verfassung rein soll oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob es schon drin ist, aber wie dem auch sei. Aber vom Gott her gesehen hast du ein Recht auf Arbeit und noch einmal ein Recht auf Würde. Und deine Würde hat etwas damit zu tun, dass du arbeitsfähig bist und dass du Arbeit bekommen kannst und dass du die Arbeit gut ausführst. Es soll dir an dieser Stelle auch gut gehen. Höre, hier ist der göttliche Tipp. Bist du an der Stelle in Schwierigkeiten, nimm dir dieses Wort und hol den Segen runter. Und der Herr sagt dir, nicht ich sag's auch, der Herr sagt dir, dass du in Kürze, ohne Verzug, das erleben sollst. Ja? Kann ich ein Amen hören? Danke, danke, Halleluja. Es müsste noch viel stürmischer sein. Dritter Fall, ganz kurz. Du bist alleine. Du bist bitter. Es geht dir schlecht. Du lebst so in einer diffusen, exakt kaum bestimmbaren sozialen und seelischen Not. Und du weißt gar nicht, wo ansetzen. Ich gebe dir auch hier einen Tipp. Ich glaube, dass der Herr das will, dass ich es so sagen soll. Du nimmst dieses Muster, in diesem Fall nicht das Muster der flockig leichten, fröhlichen Art zu glauben. Das scheint nicht ganz angemessen zu sein in einer Situation. Das kriegst du auch gar nicht hin. Du gehst zum Herrn, na mal einige Tage, 1-2 Wochen, wie immer, ich weiß nicht genau wie lange, mit dieser Dringlichkeit
Und zu jedem Zeitpunkt, wenn du daran denkst, nachts eingeschlossen, rufst du zum Herrn. Du heulst nicht zum Herrn, du jammerst nicht zum Herrn, du schreist nicht voller Verzweiflung zum Herrn, du rufst zum Herrn im Glauben, indem du deine göttlichen Rechte dankbar nimmst und reklamierst und vor Gott aussprichst und sagst, Herr, hast du gesagt, weißt du das, dass du es gesagt hast? Ja, das gibt es in der fairen Art. Wirklich. Und du sagst, Herr, hol mich raus aus meiner Bedrohung. Ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich drin bin. Es geht mir einfach nur schlecht. Nichts in meinem Leben funktioniert so richtig. Hilf mir. Und allein die Tatsache, dass du Glauben mit Demut und Ausdauer beweist, wird dazu beitragen, dass du wirklich mit ersten Schritten herauskommst. Es wird eine Linderung der Not geben. Du wirst Zuversicht bekommen. Es wird dir besser gehen. Aber du bist noch nicht durch. Und was ich vorhin im ersten Fall, beim Familienfall, kurz angeführt habe, gilt jetzt noch viel, viel mehr. Dann kommt unweigerlich eine Phase 2. Und dann wird der Herr zu dir sagen, nachdem es dir schon etwas besser geht, diese Spitzen von Not und von Verzweiflung und von Dumpfheit und Depressivität und Hoffnungslosigkeit sind weg. Es ist noch einiges davon da. Du bist nicht durch, aber das ganz, ganz Schlimme ist erstmal weg. Für eine kurze Zeit. Du kannst zurückfallen, wenn du die Zeit dich nutzt. Dann kommt Phase 2. Und die Phase 2 geht nun einmal mit dem seelsorgerlichen Eingriff des Heiligen Geistes einher. Und er redet zu dir und er sagt, du, ich will dir umfassend helfen. Ich habe den Ehrgeiz, sagt der Heilige Geist, aus dir eine Person zu machen, die eine leuchtende, freundliche, helle Flamme und ein Fanal ist. Ja? Du sollst verändert werden. Es ist meine Leidenschaft, dich dahin zu führen. Ich möchte dich verändert sehen. Aber du musst erkennen, dass du an einigen Stellen dich total festgelegt hast in finsteren, ungöttlichen, negativen, sündhaften Haltungen. Du bist verletzt worden, du bist voll von Verletzung und hast angefangen, andere zu verletzen im Sinne von Ablehnung. Und in dem Resultat von all dem hast du deine Minderwertigkeit, die du dabei erlebst, ja so versucht zu füllen, dass du bewiesen hast, dass du auch etwas kannst, dass du eine Harke bist. Du wirst aggressiv. Du hast dir Raum geschaffen mit deiner Art von Gemeinheit, von Bosheit, mit unterschwelligen oder deutlichen Formen von Reaktion, voll von Rache und Gnadenlosigkeit und Anmaßung. Und dann sagt der Herr dir, und dein Selbstmitleid, ja, hat nichts Edles an sich. Es ist voll von Arroganz. Aber er sagt es noch schöner und liebevoller, als ich ihm gerade gesagt habe. Aber er sagt es. Und er hilft dir dabei, diese Kombination von Wahrheit, die er dir zumutet, und ein mentaler, totaler Schutz deiner Person, dass er sagt, du, ich bin für dich, ich bejahe dich, ich liebe dich, folge mir, das ist einzigartig. Und wenn du dann das erkennst und Buße tust und dann wirklich der wahre Mensch wirst, der du sein solltest und heraustrittst aus dieser Chimäre, aus dieser verkehrten Form von bisherigem Leben, aus deinem verfehlten Leben und das Original wirst, das ist herrlich, das ist wunderbar. Und dann geht's dir um vieles, vieles besser. Du würdest fast meinen, ich bin durch. Wenn du ganz genau hinschaust, bist du noch nicht durch. Es geht ja sehr, sehr gut, aber noch nicht so, dass du top bist. Und dann kommt der Herr in der Phase 3. Und dann sagt er, und nun bete segnend und glaubend für diejenigen, die dich auf deinem Lebensweg fertig gemacht haben und kaputt gemacht haben. Die brauchen dich. Also wie Hiob sollen wir beten für die Freunde. Und das sollst du machen. In der Familie, meistens in der Familie, Eltern und so weiter. Aber auch darüber hinaus, Freunde, Bekannte, alles Mögliche. Und auch diejenigen, die eigentlich gar nicht schuldig waren, du hast sie nur als schuldig angesehen. Von deiner Perspektive her, von deiner säuerlichen Innensicht her gesehen, waren sie alle schuldig. Da konnte jemand noch so lieb sein, er war von deiner Sicht her einfach ein Unhold. Ja? Du hast sie alle abqualifiziert, wie es eben die bitteren Menschen tun. Und dann wirst du sie segnen und segnen und segnen. Und dann kommt der Segen zustande auf beiden Seiten, bei den anderen noch mehr, aber vor allem bei dir, bei dir. Und das wollte ich auch heute sagen. Ein letztes Wort, Alles, was wir gehört haben, sind Prozesse. Wer aber heute unter uns hier ist und den Herrn noch gar nicht kennt, diesen großartigen Herrn, der alle unsere Schuld getragen hat, der sie erlitten hat, der deswegen sterben musste, denn ohne Sündenvergießen gibt es keine Tilgung, keine Vergebung von Sünden. Dieser Herr wartet auf dich und bei ihm gibt es keinen Prozess, wenn es darum geht, ihn anzunehmen. Der Herr sagt dir, komm heute zu mir. Alles, was du gehört hast, wenn es auch für dich noch obendrein gilt, sollst du durchschreiten, in dem Sinne, dass du ein gesegneter Mann, eine gesegnete Frau wirst. Aber du hast diese Rechte nur als Kind Gottes, sind alles Rechte der Kinder Gottes. Ja? Und ich habe dich dazu berufen, einzuwerden. Komm zu mir. Geh nicht so raus, wie du gekommen bist. Ja? Bleib nicht allein. Ich will dich zum Vater führen. Ich gebe dir ein brandneues Leben. Und anschließend will ich dann in weiteren Schritten dein Leben reich, reich, reich segnen. Du sollst nicht vereinnahmt werden von irgendeiner Gemeinde, auch nicht von dieser, sondern ich will dich zum Vater führen. Dort sollst du aufatmen. Du sollst Vergebung bekommen, göttliche Gerechtigkeit bekommen, plus all dem, was du heute gehört hast. Komme heute. Amen. Gut. Kommt ihr nach vorne. Was machen wir jetzt? Ihr Lieben, wenn wir betroffen und getroffen sind von Liebe und Gottes Herausforderung, sollten wir reagieren. Und dann bitte ich euch, kommt nach vorne. Ich habe den Eindruck, dass heute einfach Menschen gesund werden sollen, auch körperlich. Einfach körperlich gesund werden sollen. Ich wusste schon gestern und heute Morgen erst recht, dass ich niemanden aufrufen werde, Krankheit so und so, sondern jeder, der weiß, zu den Segnungen gehört auch, dass der Herr meine Krankheit getragen hat. Und der das persönlich ergreift, aber vielleicht noch die Assistenz von einem anderen bräuchte, der mitglaubt, komm nach vorne, egal welche Krankheit du hast, komm nach vorne. Heute Nacht um 2 Uhr wurde ich geweckt von meiner Tochter, die ganz, ganz starke, krampfartige Schmerzen hatte. Ganz starke Schmerzen. Ich war verzweifelt, schon offenbar längere Zeit. Und ich setzte mich zu ihrem Bett und legte die Hand auf ihren Bauch und ich segnete sie mit dem Segen, der bereit ist. Und die Schmerzen gingen weg. Gingen weg, einfach weg. In den nächsten Sekunden, 1-2 Minuten waren sie weg. Aus Gründen, die ich weiß, ist der vermutlich dahinter befindliche Infekt noch irgendwie geblieben. Aber heute Morgen sagte sie mir, Papa, nachdem du die Hand aufgelegt hast, gingen die krampfartigen Schmerzen weg. Und ich sage euch, egal was es ist, hol dir die Hand des Herrn, nimm sie, jetzt im Bild gesprochen, leg sie auf die Wunde, die kaputte Stelle oder Organ. Wir helfen dabei. Aber hol's nicht von uns. Mehrere sind dann hier, die als Helfer fungieren werden. Aber die sind Assistenzen der göttlichen Gnade. Ergreife du im Glauben selbst die Gnade. Bitte tu das. Bitte, bitte tu das. Und andere, die mit anderen Nöten kommen, kommt nach vorne. Und wer den Herrn selbst ergreifen will, das ist die größte Gnade. Das ist die allergrößte Gnade. Komm nach vorne. Das wird dein großer Tag sein. Wie heißt es im IKEA-Slogan? Lebst du noch? Oder genießt du schon? Genießt du schon. Du sollst mehr leben. Biblisch gesehen, Leben ist Überfluss. Ich muss Schluss machen. Ich darf keine Nachpredigt halten. Okay, kommt einfach, ja? Lass uns aufstehen und dann singen wir und reagieren. Okay.